Das NDR2-Update um 12 mit Julia Faltermeier.
Schüsse beim Dinner mit US-Präsident Trump. Welches Ziel hatte der Angreifer? Und 40 Jahre nach der Nuklearkatastrophe, wie sieht die Sperrzone in Tschernobyl heute aus? Eigentlich war das ein feierlicher Anlass heute Nacht in Washington. Eine Gala mit geladenen Journalistinnen und Journalisten und US-Präsident Trump ganz vorne auf der Bühne. Dann geht aber plötzlich alles ganz schnell. Mehrere Männer in Anzug vom Secret Service eilen auf die Bühne und bringen Trump weg. Viele bücken sich unter den Tisch. Der Grund für die Unruhe ist, ein junger Mann soll direkt vor dem Festsaal geschossen haben. Samuel Jakisch, NDR 2 Washington. Was genau ist da passiert?
Also das kann man auf den Bildern der Überwachungskamera ziemlich eindrucksvoll sehen. Da kommt ein Mann angerannt in Richtung Eingang dieses Festsaals, rennt durch einen Metalldetektor, wo viele Sicherheitsbeamte stehen. Die ziehen sofort ihre Waffen und schießen. Dann ist das Geschehen zwar nicht mehr im Bild, aber man weiß, dass der Angreifer schnell überwältigt wird, noch außerhalb des Festsaals, aber eben auch nicht weit von der Tür. Innen drin sind zu dem Zeitpunkt 2000 Menschen. Die Veranstaltung ist ja eine Journalistenveranstaltung, die wurde natürlich live gestreamt und da sieht man dann, wie Donald Trump und auch viele andere anwesende Regierungsmitglieder sehr schnell in Sicherheit gebracht werden. Die Menschen suchen zunächst Deckung unter den Tischen und nach einer Minute ungefähr entspannt sich dann die Situation wieder. Aber die Veranstaltung wurde natürlich abgebrochen.
Was weiß man denn über den Mann und seinen Hintergrund?
Das gibt einen Menschen in Gewahrsam. Das ist ein 31-jähriger Mann aus Kalifornien. Donald Trump selbst hat auf seiner Online-Plattform Fotos veröffentlicht, wo man sieht, dass ein gefesselter Mann am Boden liegt. Es gab zunächst Meldungen, dass der Schütze tot sei. Das ist offenbar falsch. Es gab aber keine Angaben zum Motiv. Also US-Medien berichten, dass der Mann als Gast in diesem Hotel eingecheckt gewesen ist, wo diese Veranstaltung stattgefunden hat, dass er mehrere Waffen dabei gehabt hat, ein Gewehr, eine Pistole und Messer. Das spricht dafür, dass es ein länger geplanter Angriff war auf diese Veranstaltung. Donald Trump selbst vermutet, dass er das Ziel dieses Angreifers gewesen sein könnte, aber Belege dafür kennen wir noch keine.
Jetzt wäre das ja nicht der erste Angriff auf Donald Trump. Wie hat der denn reagiert?
Das stimmt. Er hat zunächst mal sehr schnell eine PK gegeben, eine Pressekonferenz im Presseraum des Weißen Hauses in Washington hier. Er hat dann Einzelheiten geteilt, Informationen geteilt, den Sicherheitskräften ein Dutzend Mal gedankt dafür, dass sie so schnell reagiert haben, um da möglicherweise sehr viel Schlimmeres zu verhindern. Es war ein bisschen eine bizarre Situation, wie da alle Journalisten und der Präsident in ihrer Abendkleidung, in ihren Fracks und ihren edlen Kleidern im Presseraum sitzen. Die Atmosphäre war sehr konziliant, würde ich sagen, sehr versöhnlich. Ist ja sonst ein Ort, an dem es hoch hergeht zwischen Presse und Präsident. Die Veranstaltung, das Dinner, das soll nachgeholt werden, schon aus symbolischen Gründen, weil man sich eben nicht einschüchtern lassen möchte von einem solchen Angriff, der ja nicht der erste gewesen ist.
Vielen Dank, Samuel Jakisch nach Washington. Jetzt, fast genau vor 11 Stunden, um exakt 1.23 Uhr ist es passiert. Eines der schwersten Atomunglücke der Geschichte. Die Explosion im Atomkraftwerk in Tschernobyl in der heutigen Ukraine am 26. April 1986, also heute vor 40 Jahren. Während eines Sicherheitstests ist der Reaktor explodiert. Die Angst vor radioaktiven Wolken, die war groß in der Ukraine und in Weißrussland, aber auch in ganz Europa. Schaut man heute auf die Sperrzone von Tschernobyl, dann wird aber schnell klar, das Gebiet ist alles andere als menschenleer. Bis zu 4000 Leute arbeiten wieder in der Zone. Es sind Forschende, Mitarbeitende des Kraftwerks und die Sperrzone ist auch Frontgebiet. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind dort also auch viele ukrainische Soldaten, zum Beispiel Andriy und Anubis.
Alle Einheiten sind in ständiger Kampfbereitschaft, ebenso wie unsere Flugabwehrtruppen. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz. Das ist eine sehr, sehr große Belastung und eine sehr wichtige Aufgabe, die wir erfüllen.
Andriy wohnt in einem verlassenen Haus in der Sperrzone. Er und seine Kameraden sollen sicherstellen, dass Russland nicht erneut aus dem Norden von Belarus aus mit Bodentruppen einrückt. Abgesehen von der Strahlenbelastung drohen rund um das Kernkraftwerk von Tschernobyl heute eine ganze Reihe weiterer Gefahren.
Na minach mnoho животных подрывается на данный момент.
Im Moment werden viele Tiere durch Minen in die Luft gejagt. Das ist sehr bedauerlich und schmerzhaft. Das Tier wuchs heran und nun ist es nicht mehr da. Explosionen machen ihnen Angst. Shahed-Drohnen machen ihnen Angst. Die Flugabwehr macht ihnen Angst. Dass die Russen uns angegriffen haben, hat nichts Gutes gebracht. Nur Unheil, sowohl für Menschen als auch für Tiere.
Auch drei seiner Kollegen seien vor ein paar Monaten getötet worden, weil sie in der Sperrzone von Tschernobyl auf eine russische Mine gefahren seien, berichtet Ranger Mikola Sabrodin. Auch er arbeitet in dem radioaktiv verseuchten Gebiet. Sabrodin beobachtet das Leben in der Wildnis. Das habe sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur erholt, paradoxerweise habe sich in Tschernobyl eine einzigartige und diverse Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Die radioaktiv verseuchte Sperrzone rund um das Kernkraftwerk von Tschernobyl ist 40 Jahre nach dem Reaktorunfall alles andere als verwaist. Zu den unzähligen ukrainischen Soldaten hier kommen etliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und etwa 500 Menschen, die noch heute in dem stillgelegten Kernkraftwerk in Schichtdienst arbeiten.
Die Gewährleistung der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes ist ein fortlaufender Prozess. Wir können ein Kernkraftwerk nicht einfach stilllegen und dann gehen, denn die radioaktiven Stoffe verschwinden nicht einfach. Sie haben eine lange Halbwertszeit und strahlen weiter, egal ob wir da sind oder nicht. Wenn wir diese Anlagen jedoch verlassen, bedeutet das, dass die Normen für die Strahlensicherheit nicht eingehalten werden und sich die Lage nur verschlimmert.
In der 30 Kilometer Sperrzone von Tschernobyl ist in den vergangenen 40 Jahren ein einzigartiges Forschungsgebiet entstanden. Doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen. Der russische Angriffskrieg dürfe nicht dazu führen, dass die Datenerhebung unterbrochen werde. Wichtige Jahre würden so in der Langzeitforschung fehlen.
Infos waren das von Susanne Petersohn, NDR 2 Kiew. In den Farben getrennt, in der Stimmung vereint, könnte man sagen. Mit Blick auf die Clubs aus dem Norden in der Fußball-Bundesliga. Die Abstiegsangst, die ist deutlich spürbar. Wolfsburg hat nur unentschieden gespielt gestern. St. Pauli hat verloren, genau wie der Hamburger SV gestern, dann abends im Topspiel. Hendrik Lückhoff, NDR 2 Sport. Seit 6 Spielen warten die Hamburger jetzt auf einen Sieg und langsam wird's knapp. Wie groß ist die Abstiegsgefahr beim HSV denn noch?
Ja, nicht so groß wie beim drittletzten St. Pauli und beim vorletzten Wolfsburg, aber klar ist nach dem 1:2 gegen Hoffenheim, das Bangen geht weiter beim HSV. Das Positive nach gestern, der Vorsprung auf die Abstiegszone ist nicht kleiner geworden, weiter 5 Punkte. Aber die beste Nachricht überhaupt für die Hamburger ist eigentlich seit Wochen die schwache Konkurrenz. Allerdings könnte das natürlich auch eine trügerische Sicherheit sein, aber HSV-Trainer Merlin Polzin will sich auch gar nicht mit den anderen beschäftigen.
Ob die Situation trügerisch ist oder nicht, spielt auch da in unserer Bewertung keine Rolle. Und deshalb gucken wir nicht darauf, wo und wie die anderen spielen, sondern Kontrolle darauf, was wir dann beeinflussen können und mehr auch nicht.
Ja, eine Vorentscheidung im Abstiegskampf hat der HSV jedenfalls mit der Niederlage gestern verpasst.
Ja, die könnte heute aber vielleicht ja Werder Bremen schaffen. Werder ist aktuell punktgleich mit dem HSV und trotzdem ist die Stimmungslage in Bremen vor dem Auswärtsspiel heute in Stuttgart eine ganz andere als in Hamburg, oder?
Ja, während der HSV eher stagniert, zeigt die Leistungskurve in Bremen tendenziell nach oben. Seit Trainer Daniel Thun da ist Werder das Team in der Bundesliga, das die wenigsten Chancen der Gegner zulässt. Und natürlich hat auch der Derby-Sieg vergangene Woche gegen den HSV nochmal einen Schub gegeben, sagt Thun.
Der Druck ist nicht minder geworden oder ist nicht geringer geworden, sondern der Druck ist einfach anhaltend. Aber das meine ich, man hat schon gesehen, wie viel Ballast doch bei den Jungs abfiel. Das hat uns beflügelt, das hat Energie freigesetzt. Ja, und das ist halt das, diese Energie brauchen wir einfach auch, wenn wir zur zweitbesten Offensive der Liga fahren.
Genau, heute beim VfB Stuttgart, der Pokalfinalist ist vielleicht noch ein bisschen müde vom Pokal-Halbfinale am Donnerstag inklusive Verlängerung und trotzdem wird es natürlich enorm schwer für Werder, aber mit einem Sieg könnte Werder der große Gewinner im Abstiegskampf an diesem Spieltag werden.
Danke dir, Hendrik. Hier bei NDR 2 verpasst ihr jedenfalls nichts. Ab 15.30 Uhr sind wir immer wieder live im Stadion dabei.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.